was Johann Albrecht Bingel, unserer württembergischen Kirche in Stammbuch, geschrieben hat. Dass er schreiben konnte, dass sein Einfluss so groß war, das nur in einer kleinen Vorbemerkung und dann ausführlich in 8 Punkten, liebe Freunde, so wie es die Zeit erlaubt, was er uns nun so ins Stammbuch geschrieben hat. Dass er das tat und tun konnte, dass sein Einfluss so groß war, dafür ist auch ein Zeugnis die Tatsache, dass im Sitzungssaal des Evangelischen Oberkirchenrats in Stuttgart 2 große Bilder hängen, die beiden gleich groß. Das ist einmal der württembergische Reformator Johannes Prinz und dann Johann Albrecht Bingel. Der seinerzeitige Landesbischof Martin Haug sagte dazu, unsere Kirche hat 2 Ansprüche bekommen, die sich nicht voneinander mehr lösen lassen. Das ist der Reformation und der des Pietismus. Und dafür stehen vor allem diese beiden Männer. Auch hier im Korntal war er wesentlich mitbestimmend durch die Bewegung, die er geprägt hat, hier für die Ausgestaltung, das Verständnis unserer Gemeinde. Als seinerzeit vor vielleicht 25 Jahren die Gymnasien Land auf Land ab Namen bekommen sollten, womöglich von bedeutenden Männern oder Frauen, da hat mich Oberstudiendirektor Dr. Bayer gefragt, was ich denn meinte, wer denn vor allem die Bewegung geprägt habe, aus der heraus es zur Gründung Kornthals gekommen sei. Ich habe ohne Besinnen gesagt, Johann Albrecht Bingel. Er meinte dann, ja nun, ein Bingel-Gymnasium, das würde doch bei manchem ein kleines Lächeln auslösen. Es wäre so das ganz Richtige, vielleicht nicht. Inzwischen haben wir ja längst ein Albrecht Bingel-Haus in Tübingen gegründet, ein Studienbegleithaus für Theologen. Nun, da geht es nicht um 16-Jährige, sondern um junge Männer, die schon im gesetzten Alter sind, da löst er nicht mehr so schnell ein Lächeln aus. Das und nun das war's, was er ins Stammbuch geschrieben hat. Die ersten 5 Punkte von den 8 betreffen die Schrift. Das war kennzeichnend für ihn. Übrigens auch noch eine Randbemerkung. Das alles hat nicht nur historische Bedeutung. So, es war einmal und inzwischen sind natürlich die Zeiten ganz anders geworden. Natürlich sind die Zeiten anders geworden. Aber unser Herr ist der gleiche geblieben. Jesus Christus gestern und heute und in Ewigkeit dasselbe. Man kann heute mit ihm leben, wie die damals. Ja, er ist schon in der Zukunft, ehe wir in die Zukunft eintreten. Und er ist auch heute imstande, und er möge es in seiner Gnade schenken, dass so Menschen, Männer und Frauen von ihm geprägt sind, dass sie im kleineren oder größeren Kreis dann auch solch Segensvolles wirken können. Ihm ist das ein kleines. Seien wir dafür offen, erbitten wir es von ihm. Und nun, wie gesagt, diese 8 Punkte. Der erste, nun schon die Schrift betreffend, sein Anliegen war, es müssen die biblischen Bücher, nötig ist, die biblischen Bücher in ihrem Zusammenhang zu erfassen. Die biblischen Bücher in ihrem ganzen Zusammenhang zu erfassen. So allein tun sie uns den Dienst, den Gott durch sie uns tun will. Auch diese Einsicht hat Bingel, wie eigentlich die meisten seiner Einsichten, durch bestimmte Anfechtungen gewonnen. Geschwind ein Blick auf sein Leben. Wie gesagt, geboren im Juni 1687 in Winnenden, wo sein Vater zweiter Pfarrer war, schon einem älteren Pfarrergeschlecht entstammend, ein goldtreuer Mann, der Vater. Aber da ging eine fiebrige Epidemie um in Winnenden und in der Gegend überhaupt, und der Helfer, wie man sagte, Bengel, der Vater von Johann Albrecht Bengel, hat in größter Treue die Leute besucht, ist ihnen beigestanden, bis er auch die Krankheit hatte und nach kurzer Krankheit gestorben ist. 6 Jahre war der Junge alt, 1693. Der Vater hatte bereits begonnen, den Jungen auch zu unterrichten, muss ein liebevoller Mann gewesen sein, fast sein ganzes Leben hat er dem Vater nachgetrauert. Er kam dann gleich zu einem Hauslehrer, beziehungsweise zu einem Präzeptor, also einem höheren Lehrer, in den Unterricht. Der war damals in Marbach, Präzeptor Spindler. Es war sicher für den 6-jährigen, nun vaterlosen Jungen nicht leicht, dorthin zu gehen. Aber die Mutter hat gedacht, sie handle im Sinne des Vaters. Spindler war ein Freund des Vaters. Wenn er den Jungen dem ins Haus gäbe, natürlich kam er in Ferien nach Hause. Er hat an der Schule unterrichtet, hat aber auch immer mehrere solcher Zöglinge in seinem Hause gehabt. Er war erst wenige Wochen, der kleine Johann Albrecht, in Marbach. Da hat wieder ein schweres Unglück ihn und die dort alle betroffen. Franzoseneinfälle in dieser Zeit. Es waren Hocken, die durchs Land zogen. Die haben kurz die Torwache niedergestochen, am Stadttor in Marbach, haben geplündert und dann die Stadt an verschiedenen Stellen angezündet. Weitgehend brannte die Stadt ab, die Leute sind geflüchtet, hielten sich wochenlang auf in den Wäldern gegen Backnang hin, bis sie sich dann wieder zurückwagten und notdürftig sich einrichteten. Am gleichen Tag, wie der kleine Johann Albrecht erfuhr, sind gleiche Horden auch vor Winnenden erschienen, handelten dort gleich. Auch die Wohnung der Mutter und der Geschwister ist abgebrannt, darunter ein sehr wertvoller Familienbesitz, nämlich eine kostbare Bibliothek, die ihm außerordentlich wertvoll gewesen wäre. Der Präzeptor Spindler kam dann, ein trefflicher Mann übrigens, ein überaus geschickter Pädagoge, nach Schondorf. Dort waren mehrere Jahre. Der kleine Johann Albrecht, begabt, überaus fleißig, gewissenhaft, still und etwas unscheinbar auch, eher eigentrötnerisch. Er sagte später, ich bin herangewachsen, wie so ein einzelnes Blümchen, das an einer Mauer herauswächst. So war mein Leben. Ein besinnlicher Junge. Dann kam er nach Stuttgart wieder mit Spindler an das hervorragende Gymnasium dort. Das war ein ehrenvoller Ruf. Und Johann Albrecht hat das genützt, was das zu lernen war, mit Goldreue. Keine Stunde wollte er ungenützt lassen. Schon mit 16 Jahren hatte er dort den Abschluss, durfte die Universität in Tübingen beziehen als Theologiestudent. Er war auch immer wieder zwischenrein krank, wie er überhaupt sah, der Gesundheit war, hat aber mit größtem Fleiß gearbeitet und schon 19-jährig die erste theologische Prüfung gemacht und das Magisterexamen als der Beste. Aber nun die Anfechtung, in die er dort geriet. Die Orthodoxie, das war die vorausgehende theologische Schule, die hatte gewaltige Lehrsysteme entwickelt. Die trug man diesen jungen Studenten vor. Er hat das mit Interesse zur Kenntnis genommen und sorgfältig das durchgearbeitet, hatte aber schon als 17-Jähriger die Erkenntnis oder die Frage, die Anfechtung, stimmt denn das so? Dürfen wir denn so, wie es die tun, bloß so die Bibelstellen, die gerade in den Kram passen, sozusagen dann hereinnehmen und die Bibel benutzen als Belegstellensammlung, eben für das, was passt, so einzelne Worte? Bleibt da nicht der Mensch in seinem Denken, in seiner Systematik viel zu beherrschen? Und von daher kam er, was die Lebenslang begleitet hat und womit er Einfluss nahm, kam er zu der Erkenntnis, ich muss sehr präzis, er war ein glasklarer Denker, übrigens auch ein hervorragender Mathematiker, wir müssen unbedingt die den biblischen Schriften eigenen Gedankengänge erfassen und uns so unser Denken, unsere Systeme aufbrechen lassen. Du Wort des Vaters, rede du, dass da nun auch wir zur Wahrheit überwunden werden und nachdenken, die großen uns geoffenbarten Gedanken Gottes. Man möchte wünschen, dass das heute wieder eher erfasst und erkannt wird. Dann wäre es zu Ende mit der politischen Theologie und mit der feministischen Theologie und so weiter und was da so alles Modeerscheinungen sind. Aber, liebe Freunde, auch wir Pietisten müssen uns sagen lassen, da gibt es auch so die Lieblingsgedanken und die Lieblingstexte. All das, was wir auch durch Gewöhnung und so zurechtlegen, aufgebrochen, muss das werden von der großen Wahrheit Gottes. Er hatte sogar die Auffassung schon sehr früh, das hilft uns auch zur Gabe der Prüfung der Geisterunterscheidung, wenn wir so in den Bahnen der Schrift denken. Das Erste, was er so im Stammbuch schreibt, ist meine eine überaus aktuelle Sache, dass Gottes Wort in den Bahnen gedacht, die großen Gedanken Gottes, wie die Schrift immer wieder sagt, dass das uns überwindet zu der Erkenntnis, die Gott uns schenken will, zu dem Denken, aber auch zu dem Handeln und Wirken, wie er es haben will. Das Zweite, ja, es geht nicht nur um einzelne Bücher, nötig ist, die Schrift als Ganze zu erfassen. Diese Väter, gar nicht nur die Pfarrer, die hauptamtlich da waren, sondern jene pietistischen Väter haben sich zum Grundsatz gemacht, einmal im Jahr die ganze Bibel, und zwar gründlich und überbetet. Das gab geistlich mündige Leute. Er hat gesagt, ich muss gar nicht viel Stützungsversuche machen. Menschliche Stützungsversuche für die Autorität der Bibel, für die einzigartige Autorität der Bibel. Die Schrift selber ist der bündigste Beweis für ihre Einzigartigkeit. Sie ist das Licht, das allen Nebel wunderbar durchbricht. Er hat gewusst, das sind nicht nur Menschen am Werk, Menschen verschiedener Zeiten, Menschen sehr verschiedener Art, bei der Entstehung der Schrift am Werk gewesen, bei ihrer Sammlung und Abgrenzung auch, sondern zugleich und in dem Allem und durch das Alles und vor allem der große Gott war am Werk. So ist, sagt er, dieses wundervolle Buch Gottes. Ein fehlerloser Körper, hat er immer wieder gesagt. Und eben weil die Schrift so eine solche Einheit ist, weil der eine Gott, der eine Geist am Werk war, deshalb, liebe Freunde, so sagt er, kann Schrift mit Schrift ausgelegt werden. Muss Schrift mit Schrift ausgelegt werden. Wenn man das nicht bedenkt, dass da nicht nur Menschen am Werk waren, sondern der eine Gott durch den einen Geist, dann ist da ein Band durchschnitten. Und das hat man inzwischen oft genug erfahren und die Schrift fällt auseinander in die verschiedensten scheinbar widersprüchlichen Teile. Noch einmal, weil sie diese Einheit ist, Schrift muss mit Schrift ausgelegt werden, hat übrigens auf andere Weise auch Martin Luther schon gesagt, die Schrift ist ihr eigener Ausleger. Ein Beispiel, das ihm wichtig war, das letzte Buch der Bibel. Manche Leute, die da so hineinsehen, sehen da diese Bilder beschrieben und so weiter, die denken, da kann doch jeder sagen, was er will. Das kann doch jeder deuten, wie er will. Das ist nur scheinbar so. Wer Schrift mit Schrift auslegt, der merkt, dass eigentlich kein Bild in der Offenbarung ist, das nicht längst in der Schrift eingeführt ist, im Besonderen in den alttestamentlichen Propheten und von daher glasklar und eindeutig festlegt, was mit diesen Bildern gemeint ist, dann ist jeder Willkürlichkeit gewährt. Ihm war das eminent wichtig, weil er in dem Hause Spindler, das war auch ein Pietist und in seinem Haus kam da eine Gemeinschaft zusammen, dieser Präzeptor Spindler, weil da auch welche kamen, die Sensationelles, Aufregendes, auch Schwärmerisches verbreiteten und er gesehen hat, es gibt auch einen Missbrauch. Dagegen hilft nichts anderes als eben wieder die Schrift, und zwar die ganze Schrift. Die hilft auch hier den Weg finden, dass man in der klaren Spur der Gedanken Gottes im Blick auf die er uns ins Vertrauen gezogen hat, zu gehen vermag. Ein drittes, eben weil das Ganze der Schrift so wichtig ist, deshalb waren ihm auch die Einzelheiten, die scheinbaren Kleinigkeiten wichtig. Er sagt, in diesem heiligen Buch Gottes gibt es keine verächtliche Kleinigkeit. Er sagt, kein Satz, kein Wort, kein Buchstabe, keine Zahl, alles will hier beachtet werden. In den Dingen steht mehr, als wir auf den ersten Blick erkennen können. Hier wieder eine Anfechtung, die wieder ein Anstoß war für einen ganz wichtigen Zweig seiner Arbeit. Nach dem theologischen Examen, wie gesagt 19-jährig, war er noch 6 Jahre in Tübingen als Revident, haben sie ihn da behalten, das heißt als Hilfslehrer am Stift an diesem Studienbegleithaus für Theologiestudenten, aber auch für Pädagogen und so weiter noch 6 Jahre. Dann hat er ein Stipendium bekommen, eine Studienreise zu machen durch Deutschland hin. Insbesondere ist er da gegangen zu August Hermann Franke nach Halle und wurde ausgesprochen durch die Begegnung mit diesem interessanten und begabten Mann, der voller Ideen war, eine ausgesprochene Befruchtung erfahren, wenn er auch ganz anderer Art war als August Hermann Franke. Anschließend hat er für lange Jahre eine Aufgabe erhalten, 26-jährig, eine, so möchte man sagen, für den hochbegabten Mann einigermaßen bescheidene, gerade auf die Länge der Zeit bescheidene, nämlich im Kloster Dinkendorf, in dem eines der sogenannten niedrigen theologischen Seminare eingerichtet wurde, künftige Pfarrer, Pädagogen wurden da ausgebildet, Jungen mit 12 bis 14 Jahren, immer 25 an der Zahl, während 2 Jahren sollte er sie unterrichten, dann gingen sie weiter in das nächste Seminar und dann anschließend auf die Hochschule. Die ganze Zeit hat er diese Arbeit nicht geleitet, sondern er war Lehrer. Lehrer an diesem Seminar, Klosterpräzeptor, so hat man das geheißen. Es ging immer wieder um seine Berufung als Theologieprofessor nach Tübingen, nach Gießen und so weiter. Da stand viel zur Frage, aber es waren immer wieder Leute da, die das zu hintertreiben wussten. Es sagt ein sehr namhafter Bibelbiograf, wahrscheinlich wäre dieser redliche Mann im Tübingen von damals auch eine Störung gewesen und hätte den Leuten ein schlechtes Gewissen verschafft, seine Anwesenheit. Auf jeden Fall, er blieb da in Dinkendorf und es war seiner Arbeit wahrscheinlich förderlich, dass er da war. In dieser überschaubaren Arbeit, er konnte zugleich anderes tun und hat dennoch Menschen geprägt in einem erstaunlichen Maß. Diese 12- bis 14-Jährigen blieben großenteils für ihr Leben Bengelschüler. Die mochten noch studieren und Einflüsse sonst haben, wie immer das sein mochte. Sie blieben Bengelschüler und der Mann hat eigentlich eine ganze Pfarrergeneration in Württemberg geprägt. Auf gute Weise geprägt. Aber da hatte er nun eine Anfechtung, wieder eine Anfechtung, als so 18-jähriger Student, sorgfältig wie er gearbeitet hat, fast penibel mit Akribie, hat er gemerkt, dass vorliegende Handschriften des griechischen Neuen Testaments, die da zur Verfügung standen im Studium, in manchen Dingen etwas voneinander abwichen. Andere haben das gar nicht groß beachtet. Aber er, der sorgfältige junge Mann, hat das sehr wahrgenommen und war dadurch angefochten. Warum lässt Gott das zu, dass dieses wunderbare Buch dann doch kleine Abwandlungen erfahren hat im Lauf der Geschichte? Dann ist er erst recht wieder drauf gestoßen in seiner Dinkendorfer Schularbeit. Er hatte nämlich die Aufgabe, mit diesen etwa 25 jungen Leuten, unter anderem die Aufgabe, innerhalb der 2 Jahre ihres Hierseins, das griechische Testament zu lesen, zu übersetzen, auszulegen, immer in 2 Jahren einmal. Da er 28 Jahre da war, hat er das nun 14 Mal im Ganzen getan. Und mit dem 28. Lebensjahr hat er den Entschluss gefasst, ich will den Dingen nachgehen, ich möchte klarstellen, ich möchte die ursprüngliche Fassung des Neuen Testaments, so gut das immer geht, feststellen. Und er hat viel korrespondiert und andere zur Mithilfe eingeladen. Er hat die 20 Jahre daran gearbeitet. Es waren schließlich etwa 30 Handschriften, die er so zusammengebracht hat. Er hat korrespondiert nach Südosten von Pressburg bis Griechenland, nach Rom, Vorderes Orient, Moskau und so weiter. Etwa die 30 Handschriften, andere taten das für ihn. Und er hat sozusagen Grundsätze entwickelt, solide wissenschaftliche Grundsätze, wie man denn da vorgehen muss. Zum Beispiel hat er gesagt, wenn Abweichungen vorliegen, ist höchstwahrscheinlich die etwas schwierigere Lesart, schwerer zu verstehende Lesart, die ursprüngliche, denn vermutlich hat ein denkender Abschreiber es etwas vereinfachen und glätten wollen. Kurz nach solchen soliden Grundsätzen ist er vorgegangen. Es war ihm ein Grund zu großem Dank, dass er gesehen hat, es sind keine schwerwiegenden Dinge. Es geht nicht um die Grundaussagen des Neuen Testaments. Ja, er konnte Gott von Herzen dafür danken, dass er über die vielen Jahrhunderte hinweg so sein Wort bewahrt hat und auch für die gegenwärtige Generation erhalten. Das war ihm ein großes Wunder. Ich muss noch einmal betonen, Bengel wollte nicht, wie es später immer wieder geschah und was zu viel Willkürlichkeit geführt hat, hinter den biblischen Text zurückgehen, etwa in der Frage, wie war denn das mit dem Leben Jesu? Sondern er wollte nur klarstellen, was ist der Wortlaut der Schrift? Das wollte er klarstellen mit einem großen Respekt, liebe Freunde, hat er das getan. Mit einer großen Ehrfurcht. Er sagte, wenn doch schon ein menschlicher Autor interessiert ist daran, dass nicht etwa ein Setzer oder irgendwer das abwandelt und verändert, wie viel mehr der große Gott das Buch, das er für uns hat schreiben lassen. Er sagt, das ist aller Mühe wert. Er hat seinen Dienst verglichen mit einem Brunnenmacher. Der dürfe nicht selbst Wasser in die Quelle gießen, sondern er müsse nur jede Verunreinigung, jede Verstopfung entfernen, so dass das Wasser ganz klar, wie es die Quelle gibt, dann durch die Röhren den Leuten in die Gefäße läuft. Einen Hilfsdienst, hat er gesagt, tue er da. Nach 20 Jahren sorgfältigster Arbeit hat er dann ein neues griechisches Testament herausgegeben. Er hat immer so die Seiten zwei Drittel bedruckt mit dem Text, dann einen waagrechten Strich und drunter dann angegeben, was da sonst für verschiedene Lesarten zu den einzelnen Stellen vorliegt, sodass Kundige es dann selber nachprüfen konnten und auch erkennen konnten, ja, so ist eine solide Sache. Ich möchte ein kleines Beispiel sagen, um was es bei diesen Abweichungen etwa geht. Sie kennen alle jene Stelle in Kolosser 3, Vers 3 und 4. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus unser Leben offenbar werden wird, so werden wir mit ihm offenbar, so ist es in der Luther-Übersetzung in der Alten, werden wir mit ihm offenbar in der Herrlichkeit. Bengel hat festgestellt, dieses der steht in ältesten Handschriften, in der Mehrzahl der zuverlässigen alten Handschriften nicht mit drin. Also, wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Sie merken sicher den Unterschied. In der Herrlichkeit wäre der Ort, an dem wir uns dann befinden, ist auch wahr. Wir werden bei ihm sein, alle drei, sagt die Schrift an anderer Stelle. Aber in Herrlichkeit, das ist nicht nur der Ort, sondern dann unser Wesen. Herrlichkeit, so hat sein Schüler Oettinger gesagt, ist enthüllte Göttlichkeit. Wir werden in das Wesen Gottes gestaltet sein, nicht als kleine Götter, aber als Gottes Kinder, dem Namen nach und dem Wesen nach. Was die Schrift an anderer Stelle so sagt, 1. Johannes 3, Vers 2, 2. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein, wie er ist. Das war eine große, langwierige Arbeit. Aber er sagte, alle Mühe wert. Umso mehr, das Wort Gottes leuchten zu lassen. An anderer Stelle hat er das mit einem anderen Bild gesagt. Er sagt, solch eine Forschungsarbeit sei etwa vergleichbar dem, wenn der König Festgäste einlade und der Festsaal ist hell erleuchtet mit zahlreichen Kerzen und Lampen und dann gehen da die Saaldiener herum und reinigen die Tochter, putzen die Tochter, damit umso klarer das Licht brennt. Er sagt, das ist mein Dienst, dass ich so ein wenig die Tochter reinige. Ein Hilfsdienst im Sinne des Königs und in der Liebe zu seinen Gästen, seiner lieben Gemeinde. Darum ging es ihm. Ich möchte weitergehen. Ein viertes, also das dritte war, man kann nicht genau genug auf die Einzelheiten achten. Da steht mehr drin, als wir zunächst erkennen können. Das vierte, er wollte nicht nur klären, wie das eigentlich gelautet hat, der Text ursprünglich, sondern er wollte ihn auch erklären. Denn es hat Gott gefallen, das Heil uns mitzuteilen in seinem Wort, seinen Frieden, seinen Geist in seinem Wort. Und deshalb, das liegt in der Natur der Sache, im Wesen des Wortes, es muss verstanden werden. Und es muss dazu erklärt werden, dass es verstanden werden kann. Auch dem galt ganz wesentlich seine Lebensarbeit. Wie gesagt, 14 Mal hat er in den 28 Jahren das Neue Testament so mit diesen Schülern, 12- bis 14-Jährigen, durchgenommen. Und er hat sich auf jede Stunde, auch nachdem er lang gearbeitet hat, sorgfältig schriftlich vorbereitet und hat immer nach den Stunden noch einmal Notizen gemacht, was ihm unter Umständen während dem Unterricht unter den Worten noch zusätzlich aufgegangen ist. So hatte er allmählich eine äußerst sorgfältige Auslegung des Neuen Testamentes beieinander. Herausgegeben hat er aber dann nicht etwa so eine großartige Auslegung, wie man sich das vielleicht nun denken würde, sondern er hat eine eigenartige Auslegung geschrieben, so, liebe Freunde, dass man sie gar nicht für sich lesen kann ohne die Schrift, nicht für sich selbst ohne die Schrift. Er hat deshalb diese Auslegung so geschrieben, dass er zu einzelnen Sätzen, zu einzelnen Satzteilen, zu einzelnen Worten knappe Erklärungen, übrigens damals zunächst in geschliffenem Latein, in konzentrierter Sprache geschrieben hat. Wenig später wurde das dann auch ins Deutsche übertragen. Diese in der üblichen Ausgabe 7 kleinere Bände umfassende Arbeit hat er Nomon geheißen, das heißt Fingerzeig. Gar nicht einen eigenen Gedankengang, sondern bloß einen Fingerzeig hinein in die Schrift und von der Schrift her hinein in unser Leben, dass wir Gewissheit des Glaubens erlangen. Gewissheit des Glaubens erlangen. Auch da ein kleines Beispiel. 1. Petrus 1 sagt gleich in den Anfangsversen der Apostel davon, dass Gott uns für uns vorgesehen habe, das unverwelkliche, unbefleckte, kostbare Erbe für uns behalten im Himmel, für uns, die wir durch Gottes Macht bewahrt werden zur Seligkeit. Das schreibt er dazu, das ist typisch für seine prägnante, knappe Art. Das Erbe wird im Himmel verwahrt und der Erbe wird auf Erden bewahrt. Und das durch Gottes Macht. So kann ein Mensch gewiss sein seines Heils. Das Erbe im Himmel verwahrt und der Erbe auf Erden bewahrt, und zwar durch Gottes Macht. Das war so seine prägnante Sprache, durch die er auch seine Schüler geprägt hat. Noch einmal Auslegung. Er hat dann auch Predigten geschrieben, da ist einiges von ihm erschienen, in Metzingen, im Ernst-Franz-Verlag, aber am bekanntesten dieser Gnomon, der auch heute noch in vieler Hand ist. Ein nächstes. Es war ihm wichtig, dass wir erkennen, wie Gott uns mit seinem Wort persönlich ansprechen will. Nötig ist es zu erfassen, er will uns dadurch ansprechen. Ihm war das ganz besonders wichtig, dann auch später in seiner wissenschaftlichen Arbeit mit anderen zusammen, dass er gesagt hat, wir können jetzt nicht Gottes Wort so bearbeiten wie irgendeine Literatur menschlicher Art, auch wenn wir uns wissenschaftlich damit befassen. Wir müssen unablässig dessen eingedenk sein, dass hier Gott uns ansprechen will, dass er dadurch mit uns reden will. Er sagt, auch die Wissenschaft muss der Frömmigkeit dienen. So sagt er zum Beispiel, du darfst wissen, die Bibel ist der Brief der Liebe Gottes, die er dir hat schreiben lassen. Dir persönlich hat schreiben lassen. Er sagt dir darin, was er dir schenken will, wohin er dich führen will, aber er sagt dir auch, wonach du dich zu richten hast und wonach du einmal gerichtet wirst. So selbstsorgerlich wollte er das Wort verstanden sein. Besonders prägnant hat er das gesagt im Vorwort zu seinem griechischen Neuen Testament. Es ist auch in Latein verfasst, wie es damals so üblich war. So, wende dich ganz dem Text zu und dann wende den Text ganz auf dich an. Das heißt, versuch in ganzer Klarheit und Sorgfalt zu erfassen, was da steht, und dann lass Gott dadurch mit dir reden. Wende dich ganz dem Text zu und dann wende den Text ganz auf dich an. Das war seine Weise der Schriftauslegung. Eine geradezu klassische Formulierung, möchte ich sagen, die an Prägnanz kaum zu überbieten ist. So wollen auch wir, liebe Freunde, mit der Bibel umgehen. Möge uns das geschenkt werden, das so angefangen bei den Universitäten und bei aller Ausbildung, auch bei aller wissenschaftlichen Arbeit, so mit der Schrift umgegangen wird, aber auch in den Gemeinden, auch von uns persönlich, so mit dem Wort Gottes umgegangen wird. Er hatte die Zuversicht, so und so allein wird auch vermag, auch unsere Kirche und unser Volk, die gegenwärtige Krise, es war immer noch die Zeit nach den napoleonischen, nach dem 30-jährigen Krieg, muss ich sagen. Es waren schon etliche Jahrzehnte im Land, aber es waren noch viele, auch geistige Verwüstung. So kann das überwunden werden. Und damit bin ich nun beim sechsten Punkt. Es ging ihm eben darum, wie kann die Krise in Kirche und Volk überwunden werden. Eben von diesem Wort her, von dem der Mensch sich so ansprechen lässt, so und nicht anders. Und von dem Kreis her um dieses Wort. Ihm war sehr wichtig natürlich auch die gottesdienstliche Predigt. Aber hat ganz besonders große Stücke gehalten von dem kleinen Kreis um die Bibel, wo man sich miteinander drüber austauscht, wo man fragt, was sagt das uns jetzt in dieser und dieser Situation? Kurz, er war einer gewesen, der nachdrücklich die Bewegung des Pietismus unterstützt hat. Von der Quelle her und von der Zelle her kann Kirche und Volk erneuert werden. Das heißt von Gottes Wort und dem Kreis um dieses Wort von Menschen, die sich davon sagen lassen und die sich zum Glaubensgehorsam überwinden lassen wollen. Wie kam es dazu? Da hat nicht Bengel mit angefangen, da war er schon die zweite Generation, ja in gewissem Sinn schon die dritte. Er hat da nur einen ganz starken neuen Impuls hereingebracht, eben indem er noch tiefer in die Schrift geführt hat. Wie kam es dazu? In den Anfängen. Das war um die 1650, also schon bald 40 Jahre vor der Geburt Bengels. Da war ja kurz der 30-jährige Krieg vorüber, eine Zerstörung in unserem Volk ohnegleichen. Ein Zehntel der Bevölkerung war noch vorhanden. Die Bevölkerung Württembergs ist auf ein Zehntel zurückgegangen. Und dann aber auch nicht nur äußere Zerstörung, sondern eine Verrohung der Leute in schrecklichem Maß. Da hat der württembergische Herzog damals, das war ein gewissenhafter Mann, nicht alle waren von der Art, nach Stuttgart berufen an die Stiftskirche und auch in die Leitung der Kirche den Dekan von Kalb. Der hat Valentin Andreae geheißen, der in besonderer Weise sich bewährt hat in diesen schrecklichen Kriegszeiten, sowohl was die Verkündigung und die Seelsorge betraf, als auch die äußerliche Fürsorge. Den hat er nach Stuttgart genommen. Zunächst hat man es versucht mit einer sehr strengen Kirchenzucht, die übrigens viele Jahrzehnte lang gedauert hat. Eine sehr strenge Kirchenzucht war wohl auch nicht falsch. Aber dieser Valentin Andreae ist fast depressiv geworden in der Erkenntnis, Neues schafft das nicht, helfen tut's nicht viel. Und da hatte er den Gedanken, ach, wenn doch in Dorf um Dorf wenigstens ein kleiner Kreis von Leuten wäre, die würden Einfluss nehmen, die würden Besserung bewirken, so nach der Senfkorngesetz, nach dem Senfkorngesetz, nach der Senfkorngesetzmäßigkeit vom Kleinen zum Größeren. Wenn da wenigstens 3, 4, 5, 10 Leute wären, die miteinander die Bibel lesen und die diesem Wort gehorsam sind, die mit ihrem Herrn leben, mit ihrem Herrn persönlich leben. Er hat nicht viel erreicht und ist eigentlich entmutigt gestorben, Anfang der 50er Jahre dann. Aber er hat diese Dinge niedergeschrieben gehabt, diesen Gedanken. So wie gesagt, von der Quelle her und von der Zelle her. Und nun hat dieses, was er geschrieben hat, wenig später eine Rolle gespielt. Es war 20 Jahre später in Frankfurt am Main. Auch da noch diese Verwüstung. Dazu kam, dass verantwortliche Leute, verantwortungsbewusste Leute gesehen haben, so von Westen her zieht etwas Neues herauf, wo der Mensch wieder in Eigenmacht mit Gottes Wort umspringt, wie er will, nämlich die Aufklärung. Die hat auch manches Gute gebracht, das wollen wir durchaus gelten lassen. Aber es hat doch den Menschen in die Eigenmacht gegenüber Gott und seinem Wort geführt. Und da war nun ein junger Pfarrer, 35-jährig, aus dem Elsass stammen, 1635 in Rappoltsweiler in im Elsass geboren, Philipp Jakob Spener, der hochbegabt mit seinen 35 Jahren bereits Senior war. Das heißt, der Leiter der Kirche von Frankfurt und den weiten Besitzungen umgeben, umher eben dieser Reichsstadt, etwa 40 Pfarrer. Und der hat maßlos gelitten unter diesen Verhältnissen, wie er sie sah. Es war nämlich so, am Morgen waren die Leute durchaus in der Kirche, auch die Männer. Aber am Nachmittag und Abend waren sie noch viel zahlreicher. In den zahlreichen, in den zahllosen Gastwirtschaften. Und da haben sie getrunken und geschrien und auch gerauft und floss Blut Sonntag um Sonntag. Und er hat gedacht, was soll denn das sein? Da wird's doch nicht besser. So darf das nicht bleiben mit unserer Kirche. Und während der Mann so verzagt da saß, besuchte ihn ein Freund. Der hat Jakob Schütz geheißen. Der war nicht Theologe, sondern Jurist. Der war Richter, ein sehr begabter Mann, an dem damaligen Reichsgericht. In Frankfurt hatte das seinen Sitz. Es ist übrigens der Dichter von dem Lied, sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dieser Jakob Schütz. Dem hat etwa ähnlichen Alters wie Spener, dem hat Spener von seiner Not gesagt. Und er sagte, da weiß ich Rat. Mein Onkel, mein verstorbener Onkel, Valentin André, der hat diese Frage auch gehabt und der hat da was geschrieben. Ich bring dir's. Und so hat dann 1670 eben dieser Spener zum ersten Mal so einen Kreis begonnen. Collegia Pietatis hat man's geheißen. Er hat nämlich am Morgen im Gottesdienst gesagt, so und wer jetzt weiterreden möchte und dieses Wort betrachten und sich drüber austauschen möchte, der sei herzlich eingeladen von meiner Frau und mir in unsere Wohnung für den Nachmittag. Männer oder Frauen oder junge Menschen, wie ihr wollt, herzlich eingeladen, da wollen wir weiterreden. So kam es zur ersten Gemeinschaftsstunde. Oder man könnte auch sagen, so eine Art Hauskreis, was da entstanden ist. 5 Jahre hat er das geführt und dann, nachdem hat er es schriftlich an seine Kollegen gegeben, an Pfarrer als Vorwort zu einem Buch zunächst, nachher ist selbstständig erschienen, eben diese Pia Desideria, man hat ja alles so lateinisch gesagt, fromme Wünsche zu einer echten Erneuerung unserer Kirche, so hieß der ganze Titel. Das hat sehr stark nach Württemberg herein gewirkt und das hat nun Bengel so aufgenommen. Er war eher ein bisschen ein spröder Mann, kein so strahlend. Er hat selber darunter gelitten, aber er hat von dieser Gemeinschaft große Stücke gehalten. Wo er dann war, später war er dann 54-jährig Prälat geworden, in Herbrechtingen, das war eben das südöstliche Württemberg. Ulm gehörte damals noch nicht zu Württemberg, das war freie Reichsstadt. Da saß der Prälat in Herbrechtingen und dann nach dem Prälat in Stuttgart, wo er war, hat er entweder solche Gemeinschaften gegründet oder er hat dann eben die vorhandenen besucht und er, der bekannte Schriftforscher und Prälat, hat eben dann bei den Zusammenkünften auch seine 5 oder 7 Minuten gesprochen, wie die anderen Brüder auch. Und hat gewusst, die haben auch den Geist. Ich darf ihnen dienen und sie dienen auch mir. So hat der Mann das gelten lassen. Diese Förderung der Gemeinschaft hat er dann im Besonderen dieser Gemeinschaften dann betrieben, als er dann in Stuttgart war, wesentlich an der Kirchenleitung beteiligt. Und er hat viel früher als das, Jahrhunderte früher zum Teil war es, als in anderen Landeskirchen, voll diese Arbeit auch von Kirche und Staat her, da war er auch beteiligt, dann anerkannt und die Leute ermuntert, Einerseits, dass doch die Pfarrer Verständnis haben für diese eigenständige Arbeit, die doch so förderlich sei. Umgekehrt hat er diese Pietisten gebeten, doch nicht zu separieren, sich nicht so abzusetzen, sondern in die Kirche das einzubringen, was sie haben und bringen können, dabei allerdings ihre Selbstständigkeit zu bewahren, ihre Eigenständigkeit, denn Licht und Salz und Sauerteig könnten sie nur sein, wenn sie in dieser Selbstständigkeit blieben, in dieser Selbstständigkeit freier Initiativen. So kam es zu diesem Zusammenwirken, das in unserem Land so förderlich geworden ist. Ein Kirchengeschichtsschreiber, Erich Bayreuther, kein Schwabe, möchte ich betonen. Er stammte aus dem Fränkischen, also Nürnberger Gegend, und war Professor in Erlangen. Der hat geschrieben, Bengel und seine Schüler hätten geradezu den Charakter des schwäbischen Volkes verändert. So groß sei der Einfluss gewesen. Vordem seien die Schwaben eher als ein etwas leichtsinniges, ulkiges Völklein bekannt gewesen, dass sie nun, so dieser Nichtschwabe, so pflichtbewusste, zuverlässige, solide Leute seien, das sei ganz wesentlich diesem Einfluss zu verdanken, der gute 200 Jahre sich so fortgesetzt hat. Nun, wir wollen die Dinge auch nicht überziehen. Ich wollte nur eben diesen Mann zitieren in einem ganz hervorragenden Buch, das vor einigen Jahren erschienen ist von Erich Bayreuther, ziemlich dick, die Geschichte des Pietismus. Der hat hier auch schon gesprochen. Ein ganz besonders kundiger Mann, wie es wenige in der Hinsicht gibt. Ich habe viel aus diesem Buch gelernt. Noch einmal, das war das siebte nennen, erlauben Sie mir, geben Sie mir ein ganz klein wenig noch zu, angesichts dieser Größe des Themas. Dann, indem er so, Bengel, so die Schrift las, hat er dann gemerkt, die großen heilsgeschichtlichen Schritte Gottes. Wenn man die Bibel nur so als Belegstellensammlung macht, wo man die einzelnen Worte dann irgendwo einsetzt in die eigene Architektur, wo es einem gerade passt, dann merkt man das nicht so. Wenn man aber die Bibel in den ihr eigenen Gedankengängen liest, dann merkt man die großen heilsgeschichtlichen Schritte. Mit dem ersten Kommen Jesu, wo er den Frieden mit Gott ermöglicht hat, in seinem Kommen heute, in seinem Wort und Geist, wo er diesen Frieden dem mitteilt, der immer ihn nur annehmen will, und dann mit seinem Wiederkommen in Herrlichkeit. Und das war nun einer seiner Hauptthemen. Er sagt, fast ungern sei er auch an die Offenbarung hingegangen, weil er gefürchtet habe, da komme ich nicht recht weiter, aber der Vollständigkeit hat es halt getan, der Vollständigkeit halber, und hat dann doch hier ganz, ganz wichtige Erkenntnisse getroffen. Er hat kein anderes biblisches Buch so vielfach ausgelegt, vor allem zwei große Auslegungen stammen von ihm, erklärte Offenbarung und dann, und zwar Offenbarung Jesu Christi, sagt er, so steht nicht Offenbarung Johannes, und dann in Herbrechtingen gehaltene Bibelstunden über die Offenbarung, die dann noch gesondert herauskam, ganz besonders auch seelsorgerlicher Art. Es war ihm ungemein wichtig, dass wir den großen Horizont der Hoffnung sehen. Nicht nur unsere persönliche Hoffnung auf unsere Seligkeit, sondern dass Gott der Weltvollendung zuarbeitet. Er sagt allerdings immer wieder, Leute, das ist kein Spaziergang. Manche haben damals schon sehr infolge der Aufklärung auf einen rasanten menschlichen Fortschritt gehofft. Das ging herein auch in christliche Kreise. Er sagte, nein, es ist angekündigt, es geht durch Krisen und Schmerzen hindurch, es geht durch Geburtswehen hindurch, nicht wir schaffen das, allein der wiederkommende Herr. Er schafft diese Erde neu und dann neuen Himmel und neue Erde. Das gab ihm die große Gewissheit im Blick auf diese herrlichen Ziele Gottes, im Blick auf die uns Gott ins Vertrauen gezogen hat. Ich möchte noch einmal unterstreichen, was ich gelegentlich in Predigten sagte, dass ihm ganz wichtig war, erste Phase der Zielerreichung, das Friedensreich der 1000 Jahre auf dieser Erde, auf dieser alten Erde. Der wiederkommende Herr allein schafft dieses neue, nicht menschlicher Fortschritt, nicht menschlicher guter Wille. Er schafft es, aber auf dieser alten Erde, der Gott noch eine solche Zeit der Erfüllung gibt, die ihm kostbar ist, zumal sie aus seiner Hand stammt und über dieser Erde das Kreuz seines Sohnes errichtet wurde. Eine heute überaus akute Sache. Also das Letzte mit dieser Erde wird nicht sein, ihre Verwüstung, sondern das Letzte wird sein, damit wird diese Geschichte abgeschlossen, dass unser Herr auch dieser Erde noch diese Erfüllung schenkt. Er berief sich hier vor allem auf Offenbarung 20 und 21. Ich habe es anderwärts schon erwähnt. Zum Abschluss. Und nun, und das ist das Achte, hat Bengel gelehrt, daraus praktische Folgerungen zu ziehen. Aus dem, dass wir so die Schrift erfassen und mit der Schrift leben und mit dem Herrn persönlich leben, mit ihm persönlich, und dass wir diesen Horizont der Zukunft vor Augen haben. Von daher hat er nun gezeigt, wie man recht in den Aufgaben steht. Etwa gerade Erneuerung von Kirche und Volk, von der Quelle und von der Zelle her. Oder etwa auch die pädagogische Arbeit. Er war ja so ein ernster Mann, auch durch seine frühkindheitlichen schweren Schicksale, dass sie sagten, in seinem Angesicht sei das Wort Ewigkeit gestanden. Aber er war zugleich ein überaus väterlicher Erzieher für diese Buben. Einfach bei Gott ist er in die Lehre gegangen. Unter dem Evangelium und zum Evangelium wollte er erziehen. Seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Und er hat so seine Kollegen sagen können, jetzt nehmt doch nicht alle Büberei, alle Lausbuberei gleich so arg ernst. 12- bis 14-Jährige müsst ihr denken. Er war nicht so schnell fürs Hinauswerfen wie mancher andere. Er hat erzogen, wie Gott erzieht, das durchaus. Und sein Bestreben war nicht nur unter dem Evangelium zu erziehen, sondern zum Evangelium. Hat aber gewusst, erzwingen lässt sich nichts. Sondern in großer Liebe und Geduld hat er darauf zugearbeitet. Er hat die Prägung gegeben, etwa auch einem seiner Schüler nebenan in Münchingen, der bekannte Flattich, dieser großartige Pädagoge, hat immer gesagt, was er habe, habe er von Johann Albrecht Bengel. Sie haben ihn überaus gemocht, die jungen Leute. Dann hat er Impulse gegeben, damals schon für die Missionsarbeit. Das ist in jenem Jahrhundert noch gar nicht so zur Ausführung gekommen, nur spärlich. Aber er hat gesagt, worauf es ankommt. Ihr müsst gar nicht an große Zahlen denken, auch etliche, das ist schon viel. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, das ist Gott kostbar. Drei Gründe hat er genannt für die Mission. Dass Gott von allen Völkern Ehrung empfange, dass Menschen ewig gerettet werden, und dass doch bald der Herr komme, denn zuvor muss das Evangelium in alle Völker. Es hat auch
jener Johannes Rebmann, der drüben bestattet liegt, der, wenn ich recht weiß, am 10. Mai, heute jährt sich's, vor jetzt 139 Jahren, 1848, vormittags um 10 Uhr, in eine Urwaldlichtung trat, in Ostafrika, und vor sich sah einen gewaltigen Berg. Er meinte zunächst, da sei eine Wolke da oben, das weiße. Dann merkte er, Schnee und Eis muss da sein, unter dem Äquator. Den 6000 Meter hohen Kilimandscharo hat er entdeckt. Zurzeit arbeitet dort in der Gegend unser Gemeindeglied Hilmann Roth bei einer technischen Mission, das nur nebenbei. Und dann war kennzeichnend für diesen Rebmann, was er da tat. Er fiel auf die Knie, betete Gott an und sprach, ach Herr, hilf du, dass du auch von den Völkern, auf die dieser gewaltige Berg niederblickt, Ehrung bekommst. Darum ging es ihm. Das hat er durchaus gelernt, eben bei Johann Albrecht Bingel. Er lebte sehr in seinen Gedanken. Nur noch zwei Dinge in der Praktizierung. Es wäre viel zu nennen, aber dies Seelsorge. Gerade weil er eher ein schwerlebiger Mann war, eben auch durch diese notvollen Kindheitserlebnisse, das hat ihn gequält. Er wollte auch gerne fröhlicher sein und einladender, schon in seiner Wesensstruktur. Aber er hat dann entdeckt, das hat ja sein Gutes. Er wurde überaus in Anspruch genommen, dass er es fast nicht mehr tragen konnte, im Besonderen von bedrückten Menschen, die einfach empfanden, der versteht uns. Das andere Lied, das in unserem Gesangbuch kommt, das hat er gedichtet, 544, Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke, seiner ältesten Tochter, die war depressiv, eine Arztfrau. Ihr hat er dieses Lied gedichtet, geschrieben, gewidmet und später kam es dann auch in Büchern. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. Er wollte mit dem Trost trösten, durch den er getröstet wurde. Wie Paulus sagt, wir trösten mit dem Trost, durch den wir getröstet sind, damit wir andere trösten, eben mit diesem Trost von Gott. So hat er es gelebt. Das Letzte, was ich nennen möchte, auch in Praxis, das war seine politische Tätigkeit. Ja, seine politische Tätigkeit. Das hätte der langjährige Klosterpräzeptor und Schreibtischmann mit seiner Arbeit der Urtextforschung nicht gedacht, dass er da noch in die vorderste Linie kommt. Aber als Stuttgarter Prälat gehörte er, so hat man damals gesagt, zur Ständevertretung. Das war eine Art Landtag. Württemberg, da können wir ein bisschen stolz drauf sein, hat die älteste Verfassung Europas, noch älter als die Magna Carta der Engländer, nämlich der Tübinger Vertrag, da war dem Herzog gegenüber eine Ständevertretung. Und da gab es noch einen engeren Kreis, den ständigen Ausschuss. Und der war nun ausgesprochen im Kampf mit dem damaligen leichtfertigen, ausschweifenden und das Geld des armen Landes verprassenden Herzogs. Er hatte einen hervorragenden Mitstreiter, seinen 13 Jahre jüngeren Freund, Johann Jakob Moser, der später jahrelang auf dem Hoetwil eingesperrt wurde, wegen seines tapferen Hinstehens, auch ein Pietist, im Gesangbuch kommen Lieder von ihm, ein überaus tapferer Mann, und Bingel voran ebenfalls. Weil er sich immer vor der Majestät Gottes wusste, hat er sich nicht gefürchtet vor menschlichen Majestäten. und nicht gefürchtet, ihnen in der nötigen Weise die Wahrheit zu sagen. Ein Geschichtsschreiber sagt auch, das hat ihm die Herzen der Menschen in Württemberg abgewonnen. Dieses sein tapferes Hinstehen auch in dieser Hinsicht. Jesus Christus gestern und heute und in Ewigkeit derselbe. Wie solch ein Mann mit Christus leben konnte, sich von ihm bilden lassen konnte, von ihm geschmiedet wurde und dann eingesetzt wurde als sein Instrument, so, liebe Brüder und Schwestern, will das unser Herr heute tun? Wir sind nicht Johann Albrecht Bingel, wir haben nicht seine Aufgabe, aber er will uns schmieden, dass wir können, was wir sollen, und dass es auch bei uns heißt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wir wollen Gott bitten. Wir wollen Gott bitten, dass er auch in der nachwachsenden Generation solche weise Menschen bilde nach seinem Sinn zu auserlesenen Werkzeugen. Zu auserlesenen Werkzeugen. Wir sammeln uns kurz zum Gebet. Lieber Herr, wir beten dich an über deinen Wundern, die du früher an deinen Knechten und Mägden getan hast. Herr, und durch sie getan hast und Einfluss genommen, wo es sie selber nicht dachten. Herr, und wir bitten dich, da hast du unser Leben. Nimm uns alle Vorbehalte weg. Wir wollen uns in deine bildenden Hände nehmen. Lass auch uns ein Segen sein nach deinem Wohlgefallen. Mach du heute und morgen unsere Kirche und unser Volk neu. Wirk auch in die anderen Völker hinein. Bereite Israel und komm bald zu deinem Ziel. Gelobt seist du. Amen.